Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu Durch die Bibel. Die Psalmen, die ja Lieder über das Leben mit Gott sind, stehen auch heute wieder auf dem Programm. Und zwar die Psalmen 69 bis 71. In Psalm 69 geht es, ähnlich wie in Psalm 22, um eine verzweifelte Lage Davids, in der er auf der Flucht vor seinen Feinden unsägliches Leid ertragen muss. Und schon wie Psalm 22, so wird auch Psalm 69 auffällig oft im Neuen Testament zitiert. Wie bei der Auslegung zu Psalm 22 beschrieben, will ich auch bei Psalm 69 vorgehen. Ich werde also zunächst einmal David und seine verzweifelte Lage betrachten. Und in einem zweiten Schritt will ich mit Ihnen einige Stellen ansehen, in denen Psalm 69 im Neuen Testament zitiert wird und überlegen, wie das zu verstehen ist. Beginnen wir mit der biblischen Überschrift des Psalms 69 mit Vers 1. Von David vorzusingen nach der Weise Lilien. Bei der Auslegung zu Psalm 22 bin ich schon einmal etwas ausführlicher auf die Überschrift eines Psalms eingegangen. Auch in der Überschrift von Psalm 69 erfahren wir, dass David diesen Psalm verfasst hat. Und, wie in einigen seiner Psalmen, gibt David musikalische Hinweise. Auch Psalm 69 ist ein Lied, das gesungen wurde. Und diesmal schreibt David, Psalm 69 ist, nach der Weise Lilien zu singen. Die ursprünglichen Melodien sind uns nicht bekannt, es sieht aber meines Erachtens so aus, als greife David für seine Lieder auf damals bekannte Melodien zurück. Stellen Sie sich nun vor, wir hätten heute gute christliche Liedtexte, die mit den Melodien bekannter Hits versehen würden. Jedem wären die Melodien bekannt, und mit diesen bekannten Melodien würden wir zentrale Inhalte des Glaubens an Jesus vermitteln. Das wäre doch was. Ich kenne eine Gemeinde, die das für ihre Gästegottesdienste so gemacht hat. Sie haben Melodien der aktuellen Hits aus den Musikcharts mit christlichen Texten versehen. Der Pastor meinte, die englischen Originaltexte der Lieder würden sowieso nur die wenigsten verstehen. Deshalb würde kaum jemandem auffallen, dass die deutschen christlichen Texte andere Inhalte hätten. Ich finde, das ist gar keine schlechte Idee. So viel zur Überschrift des Psalms 69. Nun wollen wir uns dem Psalm selbst zuwenden. In Psalm 69 schildert uns David, wie er auf der Flucht vor seinen Feinden in große Bedrängnis geriet und sich an Gott wandte. David nennt nicht die genauen Umstände, auf die er im Psalm Bezug nimmt. Aber er sagt, Vers 30, »Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Gott, deine Hilfe schütze mich.« Doch beginnen wir mit den Versen 2 und 3. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen. Gott, hilf mir. So beginnt David den Psalm 69. Die Not und das Elend, das er auf der Flucht vor seinen Feinden erlebt, beschreibt er auch gleich. All sein Elend breitet David vor Gott aus. Da ist es auch am besten aufgehoben, bei Gott selbst, der David sieht und kennt. Auch wir dürfen Gott unsere Not bringen, und zwar immer. Und ich meine, dass wir das bei David besonders gut lernen können. So schwer sein Leben oft war, er geht mit dem Schweren zu ihm, zu seinem Gott. Warum aber soll Gott helfen? David begründet seinen Hilferuf mit dem Wörtchen Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke im tiefen Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Diese Beschreibung können vermutlich viele von uns gut nachvollziehen. In unserer Sprache gibt es ja auch den Ausdruck, das Wasser steht mir bis zum Halse. Das meint, ich stecke in so großen Nöten, dass nicht mehr viel fehlt und es ist um mich geschehen. David greift diese Umschreibung in den Versen 15 und 16 wieder auf. Er rette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern, dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge, und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Hier verbindet David die Beschreibung der tiefen Wasser und des Schlammes, der ihn zu verschlingen droht, mit seinen Feinden, die ihn hassen. Aus meiner Sicht ist es gut nachvollziehbar, wenn David auf seiner Flucht auch fast ertrinkt oder im tiefen Schlamm zu versinken droht. Denn Jesus schildert das Phänomen der plötzlichen und heftigen Wolkenbrüche in Israel, die dann zu einer reißenden Flut werden konnten. In seiner Geschichte von dem klugen und dem törichten Mann spricht Jesus davon. Der Kluge baut sein Haus auf einen Felsen, der Törichte auf Sand. Und dann, so schildert es Jesus, kommt der Wolkenbruch und das Haus auf dem Felsen bleibt stehen. Das Haus auf dem Sand stürzt ein. Solche plötzlichen Regengüsse konnten die ausgetrockneten Flussbetten in reißende Ströme verwandeln. Von daher wundert es mich nicht, wenn David das auf seiner Flucht auch ganz real erlebte. Und doch zeigen mir die Verse 15 und 16, dass David das auch als Bild verstand, als Bild für die Verfolgung durch seine Feinde. Davids Not durch seine Widersacher ist groß, doch seine innere Not wird noch zusätzlich erschwert, weil Gott so lange auf sich warten lässt. Wir kommen zu den Versen 4 und 5. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser, meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr als ich Haare auf dem Haupt habe. Die mir zu Unrecht Feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe. Soweit die Verse 4 und 5. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser, meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Tja, David muss warten. Er muss lange warten, bis Gott eingreift und ihn aus der Not errettet. Diese Erfahrung machen manche von Ihnen vermutlich auch. David sagt, er habe sich müde geschrien, seine Kehle ist heiser geworden, weil er schon so lange nach Gott ruft. Die Psalmen berichten uns immer wieder ungeschönt, dass der Glaube an den Gott Israels, dass der Glaube an den Vater Jesu nicht immer einfach ist. Echter Glaube kennt auch Elend und Not. Eine Frau erzählte einmal, dass sie es kaum noch aushalte. Ihr Mann war schon über viele Jahre hinweg krank, von Depressionen und Erschöpfung heimgesucht. Wie viele Tage und Nächte musste sie warten, bis Gott ihre Not beendete? Ich kann es nicht sagen, denn sie wartet noch immer. Seit Jahren steht sie alleine da mit ihren Kindern, und der Ehemann und Vater wird nicht gesund. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Wie auch in Psalm 22 spricht David von meinem Gott. Gott ist für David nicht anonym. Der Gott, der sich Mose offenbarte und dessen Name Jahwe ist, das heißt etwa ich bin, der ich bin, dieser Gott ist auch Davids Gott. Das ist ein entscheidender Unterschied. Erstaunlich, auch wenn David so lange auf Gottes Hilfe warten muss, er bleibt mit Gott in Kontakt. David bleibt in der Beziehung zu Gott. Deshalb spricht er hier davon, ich warte auf meinen Gott. Wissen Sie, das ist ein wichtiger Unterschied. Ist der Gott, der in der Bibel beschrieben wird, auch Ihr Gott? Haben Sie sich ihm schon ganz anvertraut? Ein Mann sagte einmal zu mir, es war ganz entscheidend für mich, ob Gott der Gott meiner Eltern war oder ob Gott auch mein Gott war, ob ich selbst an Gott glaube. David betont in Vers 5, dass seine Feinde ihm zu Unrecht nachstellen. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Haupte habe. Die mir zu Unrecht Feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. Jesus zitiert aus diesem Vers. Aber es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Grund. Ich verstehe das so. David erlebte es, dass seine Feinde ihn zu Unrecht verfolgten und hassten. Das traf zum Beispiel auf die Verfolgung durch Saul zu, der David umbringen wollte. Denn Saul hatte Angst um seinen Thron. Doch David konnte ja nichts dafür, dass Gott beschlossen hatte, Saul als König zu verwerfen und stattdessen David zum König zu berufen. Doch David ist meines Erachtens auch ein Beispiel für viele, die zu Unrecht verfolgt werden, nur weil sie zu Gott gehören. Und in Jesus erfüllt sich das nun endgültig und vollends. Er wurde gehasst ohne Grund. Das meint, zu Unrecht hassten ihn die religiösen Führer seines Volkes und sorgten schließlich dafür, dass er am Kreuz hingerichtet wurde. Was David über seine Lage schrieb, erfüllte sich nun in Jesus vollends. Vermutlich war es David gar nicht bewusst, dass er hier eine Prophetie auf den Messias geschrieben hatte. Doch Gottes Geist wusste es, und Jesus hat es dementsprechend auf sich bezogen und in einem tieferen Sinn erfüllt. Bis heute ist es so geblieben. In einer Welt, die ohne Gott sein will, werden auch diejenigen zu Unrecht verfolgt, die sich an Gott halten und zu ihm gehören. Das machte Jesus seinen Jüngern klar. Sie haben mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Das beginnt im Kleinen, wie zum Beispiel bei der Schülerin, die von ihrer Klasse geschnitten wurde, weil sie an Jesus glaubte. Und das geht bis zu den Christen, die verfolgt und mit dem Tod bedroht werden, auch im 21. Jahrhundert, zum Beispiel in manchen Ländern Afrikas, aber nicht nur dort. Zurück zu David und zu Psalm 69. Ich lese aus den Versen 6 bis 13. Gott, du kennst meine Torheit und meine Schuld ist dir nicht verborgen. Lass an mir nicht zu Schanden werden, die deiner harren, Herr, Herr Zebaoth. Lass an mir nicht schamrot werden, die dich suchen, Gott Israels. Denn um deinetwillen trage ich Schmach, mein Angesicht ist voller Schande. Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den Kindern meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ich weine bitterlich und faste, und man spottet meiner dazu. Ich habe einen Sack angezogen, aber sie treiben ihren Spott mit mir. Die im Tor sitzen, schwatzen von mir, und beim Zechen singt man von mir. In den vorausgehenden Versen 4 und 5 beschrieb David, dass er zu Unrecht verfolgt und gehasst wurde. Damit meint David nicht, dass er generell keine Schuld hätte oder sündlos sei. Das betont er in Vers 6. Gott, du kennst meine Torheit und meine Schuld ist dir nicht verborgen. Natürlich ist David wie jeder Mensch ein Sünder, der auch schuldig wurde an Gott und an anderen Menschen. Doch das steht hier nicht im Zusammenhang mit dem Hass und der Verfolgung durch seine Feinde. Viele Menschen meinen ja, wenn ihnen ein Unglück widerfährt, sei das eine direkte Strafe Gottes für eine Schuld, die sie auf sich geladen hätten. Doch dieser Automatismus wird meines Erachtens durch die Aussagen der Bibel nicht unterstützt. Natürlich kann eine Schuld, die ich auf mich lade, leidvolle Konsequenzen nach sich ziehen. Aber nicht jedes Leid, das wir erfahren, können wir automatisch auf eine Schuld des Betroffenen zurückführen. David betont in diesen Versen, denn um deinetwillen, also um Gottes Willen, trage ich Schmach, mein Angesicht ist voller Schande. Wer sich zu Gott bekennt, der erntet in manchen Situationen auch Unverständnis oder sogar offenen Widerstand. Davon spricht David, und dieser Widerstand kann dann sogar aus der eigenen Familie kommen. So hat David das zum Beispiel erlebt, als er voller Freude die Bundeslade nach Jerusalem holte. Es wird berichtet, und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, guckte Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn in ihrem Herzen. Michal war immerhin Davids Frau. Und auch Jesus erfuhr dieses Unverständnis seiner eigenen Familie, als er begann, öffentlich Gottes Reich anzukündigen. Als Jesus die Händler und Tiere aus dem Tempel trieb, berichtet der Jünger Johannes in seinem Evangelium, seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, nämlich in Psalm 69, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Die Jünger kannten den Psalm 69 wohl gut, und als sie sahen, wie Jesus den Tempel reinigte, wurden sie offensichtlich an Vers 10 erinnert. Johannes schreibt an dieser Stelle in seinem Evangelium nicht ausdrücklich, dass damit dieses Schriftwort erfüllt wurde. Aber in jedem Fall ist es eine passende Parallele von David zu Jesus. Beide eiferten für Gott, setzten sich mit ganzer Leidenschaft für Gott ein. Wobei ich meine, dass das auf Jesus natürlich in einem noch viel größeren Maße zutrifft als auf jeden anderen. Während Davids Feinde übel über ihn herziehen, Vers 13, macht David etwas ganz anderes. Wir kommen zu Vers 14. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Davids Feinde verspotteten ihn, aber er wendet sich an Gott. Dort sucht er Zuflucht und Halt. Dabei spricht David von den zwei großen Eigenschaften Gottes, die in der Bibel immer und immer wieder genannt werden, von Gottes Gnade und Güte. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. So schreibt es David in Psalm 103, Vers 8. Gott ist gnädig und gütig. Das weiß David und darauf vertraut er. Ich persönlich bin sehr froh, dass ich durch Jesus den Gott Davids kennenlernen konnte. Denn er ist der gnädige und gütige Gott. Etwas Besseres konnte mir nicht passieren. Auch wenn Gott nicht jedes Leid in meinem Leben im Handumdrehen wegnimmt. Ihm will ich vertrauen, so wie David. Denn Gott, der gnädige und gütige, ist zuverlässig. So wendet sich David an seinen Gott, dem er vertraut. Ich lese die Verse 17 bis 22. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn mir ist Angst. Erhöre mich eilends. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Erlöse mich um meiner Feinde willen. Du kennst meine Schmach, meine Schande und Scham, meine Widersacher sind dir alle vor Augen. Die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank. Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand, und auf Tröster, aber ich finde keine. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. David spricht davon, dass Gottes Güte tröstlich ist. Er bittet, dass Gott sich nicht von ihm abwenden möge, denn ihm ist Angst. Und er bittet Gott, ihn eilends zu erhören. Bei Gott dürfen wir zu all unseren Gefühlen stehen, auch zu denen der Angst und der Schwachheit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin froh, dass David auch seine Angst so offen benennt. Denn Angst ist mir auch manchmal, und ich bin froh, mit meiner Angst nicht alleine zu sein und mich damit Gott zuwenden zu dürfen. Nun kommt ein Abschnitt, der dem ein oder anderen von uns einige Mühe bereiten dürfte. Denn David bittet Gott, dass seine Feinde nicht ungeschoren davonkommen mögen. Das lesen wir in den Versen 23 bis 29. Ihr Tisch werde ihnen zur Falle, zur Vergeltung und zum Strick. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihre Hüften lass immerfort wanken. Gieß deine Ungnade über sie aus, und dein grimmiger Zorn ergreife sie. Ihre Wohnstatt soll verwüstet werden, und niemand wohne in ihren Zelten. Denn sie verfolgen, den du geschlagen hast, und reden gern von dem Schmerz dessen, den du hart getroffen hast. Lass sie aus einer Schuld in die andere fallen, damit sie nicht kommen zu deiner Gerechtigkeit. Tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten. Darf ich anderen Böses wünschen, auch wenn es böse Menschen sind? Sagen nicht Paulus und Petrus im Neuen Testament, vergeltet nicht Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann? Sicher ist das so, wie Paulus und Petrus sagen, und dennoch bin ich auch vorsichtig, wenn ich anderen vergebe oder Böses mit Gutem beantworten möchte. Denn meiner Erfahrung nach ist manches Vergeben zu oberflächlich. Vergebung bedeutet nicht zu sagen, das Unrecht, das der andere begangen hat, ist schon nicht so schlimm. Nein, bei David können wir zumindest lernen, dass das Unrecht auch benannt werden kann. Und wir können lernen, dass der Schrei nach Gerechtigkeit und Vergeltung vor Gott auch stattfinden darf. Wenn wir es dann natürlich schaffen, durch den Geist Gottes auch zu segnen und Gutes zu tun denen, die an uns schuldig wurden, dann ist das natürlich ein enormer Schritt und zeigt etwas von Gottes Gnade. Doch ich finde, Unrecht bleibt Unrecht. Aber mir hilft das weiter, was Paulus gesagt hat in diesem Zusammenhang. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Denn wer auf seine böse Taten hin etwas Gutes empfängt, dem kann es durchaus heiß dabei werden, weil es ihn beschämen und ihm sein Unrecht vor Augen führen kann. Außerdem werden manche von Davids Versen auch im Neuen Testament zitiert, und zwar im Zusammenhang mit Gottes Gericht über Menschen, die nicht umkehren und zum Glauben an Jesus kommen. So haben Davids Worte also durchaus auch ihre Berechtigung. So zitiert Paulus den Vers 23 und 24 aus Psalm 69 in seinem Brief an die Christen in Rom. Und Petrus den Vers 26 in seiner Rede an die Gemeinde in Jerusalem bei der Wahl des 12. Apostels als Nachfolger für Judas, der Jesus verraten hatte. David fasst seine Situation noch einmal in einer Bitte an Gott zusammen. Vers 30. Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Gott, deine Hilfe schütze mich. In diesen Worten Davids findet sich vielleicht mancher von Ihnen wieder. Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Gott, deine Hilfe schütze mich. Wir dürfen, wie David, im Elend und Schmerz um Gottes Schutz bitten. Wenn Gott die Not nicht unmittelbar beendet, heißt das ja nicht, dass er uns in der Not nicht auch schützen kann. Und manche erleben das ja auch, dass Gott da ist und sie seine Nähe erfahren können. Und selbst wenn Gott weit weg zu sein scheint, er nimmt sich unserer Sorgen und Nöte an. Davids Psalm nimmt eine überraschende Wendung. Er ist elend und voller Schmerzen und erbittet Gottes Schutz. Und nun beginnt er Gott zu loben. Ob das Elend vorbei ist, teilt er uns nicht mit, aber wir hören David selbst in den Versen 31, 34 und 35, »Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch ehren mit Dank. Denn der Herr hört die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Es lobe ihn Himmel und Erde, die Meere mit allem, was sich darin regt.« David sagt, »Ich will Gott loben«, und er begründet das auch. Denn der Herr hört die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Denn Gott hört die Elenden, die zu ihm rufen. So bezeugt es David. Er hat es selbst erfahren. Wir sehen uns den nächsten Psalm an, Psalm 70. Das ist ein großartiger, kurzer Psalm von David. Inhaltlich stimmt er mit den letzten Versen des Psalms 40 überein. Lediglich wenige einzelne Wörter unterscheiden beide voneinander. Ein Kritiker erklärte, es handelt sich um ein Teilstück, das versehentlich hier eingefügt wurde. Ich würde dem Kritiker zustimmen, wenn er das Wort versehentlich weglassen würde. David schreibt in Vers 1, dass der Psalm ein Lied zur Erinnerung ist. Warum wird der Schluss aus Psalm 40 hier noch einmal wiederholt? Weil mein Erinnerungsvermögen nicht sehr gut ist und Gott wusste, dass mein Gedächtnis nicht besonders gut sein würde. Ich kann es mir regelrecht vorstellen, wie Gott sagte, wenn McGee an diese Stelle im Buch der Psalmen gelangt, wird er alles über Psalm 40 wieder vergessen haben. Also werde ich den Schluss davon noch einmal wiederholen. Und es gibt ein paar Dinge hier, die ich mir merken möchte. Ich lese Vers 70, Vers 2. Eile Gott, mich zu erretten, Herr, mir zu helfen. Das ist ein Schrei nach sofortiger Hilfe. Ich bin froh, dass wir solche Gebete in der Bibel finden. Und in Vers 6 heißt es, ich aber bin elend und arm, Gott eile zu mir. Du bist mein Helfer und Erretter, Herr, säume nicht. Ich gehöre ebenfalls zu den Elenden und Armen, zu den Menschen, die bedürftig sind und Gottes Hilfe brauchen. Und Gott will mich daran erinnern, dass er mein Helfer und mein Retter ist und nicht irgendjemand oder irgendetwas anderes. Sehen Sie, Gott steht den Elenden und Armen zur Seite und er ist auch heute unser Helfer. Und einen weiteren Psalm wollen wir uns heute noch ansehen, den Psalm 71. Er ist ein Klagelied und ein Psalm für das Alter. Offensichtlich war der Schreiber des Psalms ein alter Mensch, als er den Psalm verfasste. Wer der Autor ist, erfahren wir nicht. Ich vermute, David schrieb Psalm 71, aber das ist nur meine persönliche Vermutung. Wissen können wir es nicht. In den Versen 4 und 5 lesen wir, »Mein Gott, hilf mir aus der Hand des Gottlosen, aus der Hand des Ungerechten und Tyrannen. Denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an.« Der Schreiber des Psalms 71 betet und vertraut Gott. In Vers 9 bittet er: Verwirf mich nicht in meinem Alter, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Das ist ein guter Psalm für ältere Herrschaften, und ich entdecke, dass mir Psalm 71 jetzt ein bisschen mehr zu sagen hat als noch vor 20 Jahren. In Vers 18 finden wir einen weiteren, eindeutigen Hinweis auf das Alter. Auch im Alter, Gott, verlass mich nicht, und wenn ich grau werde, bis ich deine Macht verkündige Kindeskindern und deine Kraft allen, die noch kommen sollen. Wenn Sie auch schon zu den älteren Menschen gehören, lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Sie müssen sich nicht mutlos in eine Ecke zurückziehen und sich in einen Schaukelstuhl setzen. Gott hat Sie nicht verlassen. Und selbst jetzt, im Winter des Lebens, hat Gott eine Aufgabe für Sie auf dieser Welt. Ich will ganz offen sein. Ich bete oft: Herr, lass mich nicht nur im Schaukelstuhl sitzen. Ich liebe es zwar, in einem Schaukelstuhl zu sitzen, aber ich will nicht meine ganze Zeit darin verbringen. Ich will mich für Gott aktiv einsetzen, wenn es möglich ist, und zwar bis zum Ende meines Lebens. Der Psalm 71 endet mit den Versen 23 und 24. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Auch meine Zunge soll täglich reden von deiner Gerechtigkeit, denn zu Schmach und Schande werden, die mein Unglück suchen. Lassen Sie uns, wenn wir alt werden, nicht nur über unsere Schmerzen und Mühen reden. Lassen Sie uns auch jubeln über unseren Gott und ihm Loblieder singen. Dies ist ein wunderbarer Psalm für alle Menschen, die nicht mehr zu den Jüngsten gehören. Ein Leben mit Gott, das kann schon früh beginnen oder auch erst später. Aber in jedem Fall will Gott uns begleiten bis ins hohe Alter und sogar darüber hinaus bis in die Ewigkeit. Seien Sie Gott und seiner Treue anbefohlen.